Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir den Gottesdienst miteinander haben dürfen. Es war für mich eine grosse Freude, gewesen, nach doch wieder längerer Zeit fast ein bisschen heimkommen zu euch. Es ist immer wunderschön, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir das Anliegen haben, das wir miteinander teilen können, das so deutlich bereits am Anfang von diesem Gottesdienst zum Vorschein gekommen ist. Ich habe immer wieder auf die drei Kerzenständer schauen und das, was wir miteinander haben dürfen austauschen, was wir miteinander darüber haben dürfen reden, was wir füreinander haben dürfen beten, es widerspiegelt das, was dort steht, dass Gott darum Glauben wecken. So schön, wenn Menschen heute noch im 21. Jahrhundert erkennen dürfen, wer Gott wirklich ist. So schön, wenn der Glaube darf gestärkt werden durch sein Wort, durch Gebet, wo der Herr Jesus erfüllen tut. Und so schön, wenn uns das auch darf maßgebend sein in unserem Alltag. Und in dem Sinn fügt sich das, denke ich, ganz notlos zusammen mit der Predigt, die ich euch darf halten an diesem Morgen über 1. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Ich möchte gerne aber vor der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, so treten wir jetzt vor dich. Denn du bist der Bezugspunkt von unserem Glauben. Nur du bist der, der uns wecken kann. Du bist der, der sagen tut, es werde und es ward. Und um das Wunder durch dein Wort bitten wir dich auch an diesem Morgen. Nur du bist der, der der Bezugspunkt ist von unserem Glauben, der Herr ist über alle Naturgewalten und wo wir allein durch dich stark sind. Und so bitten wir dich, stärk du uns an diesem Morgen durch dein Wort. Und hilf du uns aber auch, dass wir die wunderbare Beziehung, die wir mit dir dürfen haben, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir die im Alltag dürfen leben. Und begegne uns du in dieser Predigt durch dein Wort. Im Namen von Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich bin vorgestern unterwegs gewesen, von Thun nach Beatenberg wieder einmal. Und anders als an den ganz heissen Tagen bin ich das mal nicht mit dem Roller gegangen, sondern ich bin wieder einmal mit dem öffentlichen Verkehr gegangen. Und da ist mir aufgefallen, als ich im Bus gesessen bin, dass man in Interlaken, wahrscheinlich vom Tourismusverband oder von der Kraftwerk, ich weiß es nicht genau, einen grossen Schriftzug angebracht hat, der über die ganze Ahrenarm geht. Und mit diesem Schriftzug, da heisst es, Water is the basis of existence. Also Wasser, das ist Grundlage von der Existenz. Wir sind begrüßt worden heute Morgen mit dem Wort, ja, wer von uns hat warm gehabt in den vergangenen Tagen? Und das hat ja die überwiegende Mehrheit von uns betroffen. Und tatsächlich ist es ja so, ja, wir würden jetzt nicht gerade umfassend wahrscheinlich dem Satz zustimmen, aber wir würden doch sagen, doch, Wasser ist definitiv überlebensnotwendig. Es ist etwas ganz Fundamentales, etwas ganz Wichtiges, etwas, wo wir ja tatsächlich, denke ich, auch in vielen Gebeten Gott wieder neu darum bittet haben in den vergangenen Tagen und Wochen in diesem trockenen Sommer. Und wo wir wahrscheinlich nicht verärgert gewesen sind, wenn wir einmal in einem Gewitter der eine oder andere Regentropfen abbekommen haben. Also ich bin da sonst stehender Wasserscheuch, aber wenn ich mitten in einem Gewitter bin, überrascht worden bin auf einem Spaziergang, habe ich mich eigentlich gefreut, so richtig klatschnass zu werden wieder einmal. Water is the basis of existence. Ja, es ist zumindest etwas ganz Wichtiges und ja, viele haben das dankbare Gebet auf dem Herzen gehabt, wo es dann einmal ein Sommergewitter gegeben hat, hoffentlich ohne Regen. Gott sei Dank. Jetzt ist es aber so, und wir haben das auch gehört in der gemeinsamen Zeit, dass es Situationen gibt, die viel schwieriger sind als einfach ein trockener Sommer. Die nicht gelöst sind damit, dass es kommt regnen. So wichtig der Regen ist, so grundlegend der Regen ist. Aber auch, dass es Lebenssituationen geben tut, da geht es fundamental um Leben und Tod. Da geht es um die Grundlage von der Existenz, wo Christen in Indien kämpfen, wo Christen in China herausgefordert sind. Wo aber auch die Christen herausgefordert sind, an die sich der erste Petrusbrief richten tut. Der erste Petrusbrief ist 64 nach Christus geschrieben worden, zur Zeit, wo der Kaiser Nero in Rom regiert hat. Es haben sich viele Juden, aber auch Heiden entschieden, ihr Glauben ist geweckt worden, dem Jesus Christus nachzufolgen, an den sie haben dürfen anfangen glauben. Aber es hat dazu geführt, dass das Leben durch das nicht einfach nur einfacher geworden ist. Eine Menge ist schwieriger geworden, ist komplizierter geworden. Viele haben einen Hals über Kopf fliehen, haben Existenzen verloren, haben im Umfeld sogar Leben verloren. Und es hat sich die Frage gestellt, ja, lohnt sich das wirklich, dem Jesus Christus nachzufolgen? Wenn das eben bedeuten kann, dass das Leben schwieriger wird durch das. Und in ihrer Not haben sie etwas ganz Wichtiges gemacht, was uns in unserem Alltag, in unseren Nöten immer wieder Vorbild sein soll. Sie haben sich an Apostel Petrus gewendet, der damals dann ihnen eine Antwort geschrieben hat, der erste Petrusbrief. Und so dürfen wir uns auch in solchen Nöten ans Wort wenden. Und wir dürfen tröstet werden durch das wunderbare Wort. Wir dürfen Antwort bekommen, wo so wichtig ist, wo so zentral ist. Und die Antwort von Gottes Wort geht tut, die bleibt nicht beim Vorletzten stehen. Die Antwort bleibt nicht dort stehen, ja natürlich. Water is the basis of existence. Sondern das Wort sagt uns nein. Jesus Christ is the basis of existence. Und das ist genau die Antwort, die der Petrus gibt. Die Antwort, die Glauben wecken soll an diesem Morgen. Wo die und mein Glauben stärken möchte an diesem Morgen. Und auch unser Leben verändern tut. Ich lese 1. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 5 aus der Lutherbibel aus Gottes Wort. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ein Satz, den wir eben zum Beispiel aussprechen, wenn es nach einer langen Dürreperiode endlich wieder einmal regnet. Gott sei Dank, ein Satz, den wir vielleicht aussprechen können, wenn wir nach intensiver Vorbereitungszeit auf eine Briefung, wir haben am Seminar für Biblische Theologie in Beatenberg gerade Abschlussbriefungen hinter uns, und das klappt hat, obwohl man vielleicht unsicher war, ob es wirklich reicht. Gott sei Dank, so ein Herzensgebet, das wir vielleicht aussprechen können, wenn wir schwierige ärztliche Befund haben. Es gibt noch Untersuchungen und die stellen sich positiv heraus. Gott sei Dank. Aber ihr merkt ein bisschen, wenn ich die Beispiele aufzähle und uns mit denen in Erinnerung rufe, wenn haben wir so einen Dankbarkeit in unserem Herzen. Ist es nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir das in der Regel vor allem dann haben, wenn das Problem gelöst ist? Wenn wir die Schwierigkeiten hinter uns haben. Und irgendwo, ja, jetzt wirklich den Eindruck haben, wir sind jetzt in der Ruhe, und zwar nicht in der Ruhe vor dem Sturm. Da bleiben wir in der Ruhe immer ein bisschen unruhig, sondern in der Ruhe nach dem Sturm, Gott sei Dank. Es ist interessant, und ihr habt das wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen, das ist genau nicht die Situation gewesen von diesen Christen, an die sich der erste Petrusbrief richten tut. Sie sind nicht in dieser Situation, das ganze Gewitter ist vorbei. Und jetzt kann man sagen, gelobt sei Gott, Gott sei Dank. Jetzt ist die ganze Sache überstanden und wir dürfen Leben geniessen. Sondern ihre Situation war die, dass sie in gewisser Hinsicht erst am Anfang vom Problem gestanden sind. Die Geschichte vom Kaiser Nero ist weitergegangen. Im Jahr 65 nach Christus schreibt der Petrus den zweiten Brief und kündet in dem zweiten Brief sie bevorstehenden Tod an. Also, es ist nicht so, Gott sei Dank, wir leben. Es ist eigentlich fast mehr, Gott sei Dank, wir sterben. Und jetzt merkt ihr, das ist doch irgendwo paradox. Gott sei Dank, wir sterben. Und was ist das Geheimnis? Was ist die Verankerung von diesem tiefen Glauben, dass ein Petrus gewissermaßen in seinen Briefen ausdrücken kann, Gott sei Dank, nicht wegen ich lebe, sondern auch wenn ich stirbe. Und wir wollen mit dem Text dem Geheimnis auf den Grund gehen. Wegen das Geheimnis dreht uns durch. Das Geheimnis schenkt uns Kraft. Das Geheimnis, das verändert unser Leben. Und das Geheimnis, das heisst Jesus Christus. Es geht darum, ihn dürfen kennenzulernen. Es geht darum, um ihn, durch ihn dürfen gestärkt sein, mitten in den Herausforderungen von unserem Alltag. Und es geht darum, mit ihm dürfen zu leben. Gelobt sei Gott. Und jetzt kommt der erste Punkt, gewissermaßen Glauben wecken. Ja, gelobt sei Gott. Ich bin unterwegs gewesen heute Morgen nach Sumiswald und wahrscheinlich müsste ich ein bisschen regelmäßiger kommen. Ich bin doch jedes Mal so bei der beim letzten Kilometer ein bisschen unsicher bezüglich dem Weg. Gott, wo geht es jetzt genau durch? Sobald bis Sumiswald, alles wunderbar. Aber wenn man dann raufkommt und sich die Strasse abzweigen tut, bin ich ein bisschen unsicher, was habe ich gemacht? Ja, es nützt eben nichts, wenn ich ins GPS beim Auto einfach Sumiswald eingebe. Ich muss die Adresse eingeben. Ich muss die Strasse kennen. Sonst irre ich am Schluss irgendwo in Sumiswald und komme permanent am falschen Dorfende wieder raus. Ich muss die Hausnummer kennen. Sonst ist irgendwo die Adresse Sumiswald nutzlos. Sie ist kraftlos, sie ist tot. Sumiswald ist doch in den vergangenen Jahren ziemlich gewachsen und verändert immer wieder das Gesicht. Und das ist genau der wichtige Punkt. Das ist genau das Zentrale. Wir müssen die Adresse kennen. Hausnummer, Strasse, der Punkt, Koordinaten, wo müssen wir ankommen. Gelobt sei Gott. Und jetzt merken wir schon, das reicht nicht so. Es reicht nicht in unserem Leben, wenn ich irgendwie einen unbestimmten Glauben habe an einen Gott. Denn das hilft mir zwar, das ist durchaus etwas, das schon eine gewisse Richtung einschlägt, aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das, was mich mit Sicherheit dorthin bringen tut, wo ich hin möchte. Und es ist interessant, dass der Petrus genau aus diesem Grund fortfahren tut und sagen tut, wer der Gott ganz genau ist und warum wir den Gott ganz genau dürfen kennen. Und gerade aus diesem Grund die Gewissheit dürfen haben, dass er uns führen wird bis ans Ziel. Und so sagt er eben nicht einfach nur, Gott sei Dank, der unbekannte Gott, könnte uns nicht trotz der Schwierigkeiten dankbar machen. Nur der bekannte Gott hat die Kraft, das zu tun. Wenn wir ganz genau wissen, wer er ist. Und er wird angesprochen als der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wer ist denn eigentlich Gott? Er ist wesenhaft Jesus Christus selber. Also das heisst, wenn wir Jesus Christus kennen, kennen wir Gott. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und damit kein unbekannter Gott. Jesus Christus betet selber im hohepriesterlichen Gebet und löst damit eigentlich auch das Rätsel aus, auf wo uns da der Petrus mit auf den Weg geht. Er betet im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, in Vers 3, das ist aber das ewige Leben. Das, wo uns Kraft gibt, selbst wenn das irdische Leben zu Ende geht, das ist das ewige Leben. Und jetzt kommt der Punkt, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkannt haben, dass sie die Strassennummern kennen, dass sie die Hausnummern kennen, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkannt haben und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das Evangelium, das ich euch verkünden darf, auch an diesem Morgen. Das Evangelium, wir dürfen Gott kennen. Gott ist nicht mehr der unbekannte Gott. Gott hat sich sichtbar gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Oder wie es der Calvin schreiben tut, dass Jesus Christus die ausgestreckte Hand Gottes ist. Ausgestreckt bis in die Niederungen von unserem Alltag. Und wir Gott an dieser Hand Jesus Christus dürfen ergreifen. Allein aus seiner Gnade. Und für wer ist die ausgestreckte Hand Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus? Der Herr Jesus sagt, er ist nicht auf die Erde gekommen für die Starken, für die, die gesund sind. Denn die hatten den Eindruck, sie brauchen die Hand gar nicht. Sie brauchen die Hilfestellung gar nicht. Sondern der Herr Jesus sagt, die Hand ist ausgestreckt für die Schwachen. Für die, die geschittert sind. Für die, die Hilfe brauchen. Für die, die allein aus Gnade leben können. Für die ist die ausgestreckte Hand. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommen wir mal zum Kern der Argumentation vom Apostel Petrus. Nachdem er Glauben geweckt hat, redet er darüber, Glauben stärken. Und wie stärkt er den Glauben? Indem er darauf hinweisen tut, dass es etwas geben tut, was viel wichtiger ist als das irdische Leben. Schon der Herr Jesus hat darauf aufmerksam gemacht, wir sollen uns nicht fürchten vor denen, die uns das irdische Leben wegnehmen können. Wirklich Respekt sollen wir von dem haben, wo das ewige Leben in seinen Händen hat. Und genau darauf geht er raus, indem er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat. Also das heisst, wir dürfen dem Gott danken, dem Gott arbeiten, durch den Gott Sicherheit haben und Trost haben, wo Kraft hat, wo die Fähigkeit und Allmacht hat, wo nichts ist, wo biblisch ausgesprochen geistlicher Tod ist, zu sagen, es werde und es wird. Uns ewiges Leben schenken. Aber die grosse Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die, wie können wir wirklich die Gewissheit haben, dass wir das ewige Leben haben? Gell, das irdische Leben ist sichtbar. Und Wir hängen an sich, an der sichtbaren Evidenz vom irdischen Leben. Aber jetzt in der Waagschale wird ja das ewige Leben, das unsichtbar ist, viel stärker gewichtet. Dass im Grunde genommen der Petrus sagen tut, selbst wenn wir noch das irdische Leben verlieren, das lohnt sich, wenn wir nur das ewige Leben ergriffen haben. Aber worin ist denn die Sicherheit vom ewigen Leben verankert? Worin liegt sie, dass ich die Zuversicht darf haben, nicht weg dieser Situation können sagen, Gott sei Dank, sondern sogar trotz der Situation? Und diesen Beweis tritt der Apostel Petrus jetzt an. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat, der, der uns neues Leben geschenkt hat. Und jetzt erklärt er das durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was heisst das ganz konkret? Inwiefern hat uns Gott neues Leben geschenkt? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Um die Frage zu beantworten, müssen wir ganz am Anfang zurückkehren. Ja, wie fängt denn die Geschichte vom Mensch an? Die Geschichte vom Mensch fängt, um es ganz kurz zusammenzufassen, so an, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und die ersten beiden Bücher Mose, die ersten beiden Kapitel im ersten Buch Mose beschreiben, wie er das gemacht hat. Da heisst es, es war ein Tohuwabohu. Der Martin Buber übersetzt Irrnis und Wirrnis. Und dann heisst es, und Gott sprach, es werde. Und sein Wort hat Kraft. Sein Wort schafft aus nichts alles. Sein Wort schafft Leben. Weil es heisst nachher ganz einfach in der Folge, und es wart. Und es wart. Und das zieht sich durch alle Schöpfungstage Gottes. Bis dazu, dass Gott selber Hand angelegt hat und der Mensch noch geschaffen hat. Aber wir haben das Problem. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel schafft Gott zwar und erweist sich da als der, der Leben schafft, aber ist kein Zeuge dabei gewesen. Der Adam und Eva sind ganz am Schluss geschaffen worden. Und so gibt uns zwar die Schöpfung ein Hinweis, dass ein Schöpfer da ist, aber wegen des ewigen Lebens, wegen des Lebens so etwas Wichtiges ist, wenn wir ja mehr als einfach nur ein Hinweis, der begründet wird. Wir wollen eine klare Evidenz. Wir wollen einen ultimativen Beweis. Und den hat Gott uns gegeben, durch die liebhafte Auferweckung von Jesus Christus von den Toten. Damals, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, war noch kein Zeuge dabei gewesen. Denn der Mensch ist am Schluss geschaffen worden von der Schöpfung. Aber wo Jesus Christus auf dieser Erde gewandelt hat, Gottes Sohn, und er gekreuzigt worden ist, er geschlagen worden ist, er ermordet worden ist, hingerichtet worden ist, auf grausamste, definitive Art und Weise am Kreuz auf Golgatha. Und sein Tod bezeugt worden ist, von Augenzeugen, medizinisch nachgewiesen worden ist, indem dass man ihm in die Seite gestochen ist, hat er ins Grab gelegt worden ist. Da sind wir eigentlich wieder am Anfangspunkt. Tohu wabohu. Irrnis und Wirrnis. Die Jünger haben den Eindruck, wir stehen vor dem Nichts, vor einem Scherbenhaufen. Wenn ein Ast von einem Baum abbricht, dann wächst aus dem Ast nicht plötzlich ein neuer Baum. Dann vermodert der Ast und das ist der ewige Tod, das ist das Ende. Und genau in dieser Situation offenbart sich Gott durch ein zweites Schöpfungswunder. Durch ein zweites Es werde. Durch ein zweites Mal, wo er durch sein Wort reden tut und das, was er sagt, das passiert. Nämlich durch das, dass der Vater den Sohn durch sein Wort auferweckt hat von den Toten. Und diesmal sind aber die Augenzeugen dabei. Der Apostel Paulus weiss in 1. Korinther 15 von 500 zu berichten, wo viele zu seiner Zeit noch am Leben gewesen sind. Also das heisst, jetzt reden wir nicht mehr über einen indirekten Nachweis, sondern über eine direkte Evidenz, dass Gott wirklich der Gott ist, der aus nichts alles schaffen kann. Dass Gott wirklich der Gott ist, der aus dem Tod sogar Leben schaffen kann. Und genau das tut der Apostel Petrus bezeugen. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat, der uns neues Leben geschenkt hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dort ist der Beweis vollbracht. Und wenn Gott das bei der Schöpfung hat können, und wir durch die Schöpfung können erkennen, dass ein Schöpfer da ist, er das aber wiederholt hat, durch das, dass er seinen eigenen Sohn nach dem Tod neues Leben geschenkt hat, lebhafte Auferstehung gegeben hat. Warum soll er es dann bei uns plötzlich nicht mehr können? Und das ist die Dankbarkeit, dass Gott da ist, der das schenken tut. Warum haben so viele Christen Mühe mit dem Gedanken vom neuen Leben? Vielleicht ist es auch ein bisschen mit einer falsch gestellten Frage verknüpft. Ich habe das viel auch in meinem eigenen gemeindlichen Umfeld erlebt, dass die Frage war, ja, erzähl jetzt einmal, wie hast denn du die Wiedergeburt erlebt? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, immer wenn die Frage so gestellt war, habe ich mich ein bisschen überfordert gefühlt. Ich habe nicht so richtig gewusst, ja, okay, die ganz grossartige Geschichte habe ich nicht zu erzählen. Und so von meiner Art bin ich jetzt eher der Skeptiker. Und das hat mich zögern lassen, mich dazu überhaupt gross zu äußern. Bis ich plötzlich nach vielen Jahren erst gemerkt habe, wie falsch die Frage gestellt ist. Wie hast du die Wiedergeburt erlebt? Warum? Der Apostel Petrus, wenn er von dieser Wiedergeburt reden tut, von diesem neuen Leben reden tut, braucht ja ganz einen natürlichen Spruch. Er sagt im Grunde genommen, ja, Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Denken wir also einmal auf der Ebene von dieser natürlichen Spruch zurück, wie wir unser irdisches Leben bekommen haben. So, was könntet ihr mir erzählen für eine spannende Geschichte, wenn ich euch jetzt bezogen aufs irdische Leben fragen würde, erzähl jetzt einmal, wie hast du deine irdische Geburt erlebt? Für mich ist mittlerweile klar, oder die Frage ist natürlich relativ absurd. Die einfache und einzig ehrliche Antwort ist die, das musst du nicht mich fragen, frag meine Eltern. Die können dir mehr darüber erzählen. Definitiv. Und das ist genau der Punkt. Oder? Unser neues Leben ist gerade nicht in uns verankert. In dem, was ich jetzt primär da habe, wie ich jetzt primär die Sache sehe und mich entschieden habe und tue. Das ewige Leben ist verankert allein im Heilshandeln Gottes. Er ist der, der das schenken tut. Er ist der, der seine Hand ausstrecken tut durch Jesus Christus. Und die Hand allein aus Gnaden ergriffen werden kann. Von denen, die ohne Hoffnung sind. Von denen, die Hilfe nötig haben. Und er hat auf die Art und Weise uns das ewige, das neue Leben geschenkt. Und das ist jetzt, so schreibt der Apostel Petrus, eben eine lebendige Hoffnung. Warum ist das eine lebendige Hoffnung, wegen jetzt Schöpfungswunder bewiesen ist? Wegen jetzt Schöpfungswunder Augenzeugen hat? Wegen Menschen das bekennen dürfen? Ja, er ist wahr, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wegen mir die Sicherheit dürfen haben, dass der Gott genau die gleiche Fähigkeit, Allmacht und Größe hat, wo sichtbar darf werden, wirksam darf werden, bei jedem, der glaubt. Bei jedem, der darf, die ausgestreckte Hand Gottes, Jesus Christus, im Glauben ergriffen. Und jetzt könnte man final einfach noch fragen, ja, und warum hat Gott das gemacht? Wieso? Wieso ist er ein Gott, der Leben schenken tut? Der Petrus schrieb dazu: nach seiner grossen Barmherzigkeit. Das ewige Leben ist unerreichbar für die, die meinen, das Leben verdient zu haben. Das ewige Leben ist für die Elenden. Das ewige Leben ist für die, die Hilfe nötig haben. Das ewige Leben ist für die, die in Jesus Christus die ausgestreckte Hand Gottes dürfen erkennen und sagen: ich brauche dich. Oh, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr Jesus Christ. Für die ist das ewige Leben als ein wunderbares Geschenk von einem allmächtigen Gott, wo alles Leben von ihm kommt und zu ihm geht. Und jetzt hat das ewige Leben eine ganz praktische Relevanz auf unser irdisches Leben. Und die Relevanz, die wird sichtbar in der Fortsetzung. Denn dort schreibt er jetzt: er hat uns neues Leben geschenkt zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für euch. Also, das heißt mit anderen Worten, das ewige Leben, das führt uns Glauben leben, in der Ruhe, nicht weg der Sturm vorbei ist, sondern mitten im Sturm. Weil wir wissen, der Sturm, der kann uns zwar unseres irdischen Lebens berauben, der Sturm macht uns noch Angst, der Sturm fordert uns raus, aber wir haben trotz dem Sturm und trotz der Unruhe eine Ruhe, die viel tiefer ist. Trotz der Unsicherheit eine Sicherheit, die viel stärker ist. Wegen das ewige Leben, wegen allein von Gott kommt aus seiner Gnade, etwas ist, was uns nicht genug werden kann. Was heisst ja, das ist unvergänglich, das ist unbefleckt, das ist unverwelkbar, das ist nicht irgendetwas, das ein Ablaufdatum hat und plötzlich doch nicht mehr gültig wäre. Es ist aufbewahrt für uns als ein sicheres Erb im Himmel. Also nicht einfach in einem Tresor daheim. Oder wenn man wollt, noch etwas sicherer, in einem Tresor von einer Schweizer Bank. Denn spätestens wer Asterix und Obelix gelesen hat bei den Schweizern, weiss, der ist nicht ganz sicher. Der Obelix hat den Tresor kaputt gemacht. Er ist aufbewahrt im Himmel. Ja, was heisst denn aufbewahrt im Himmel? Wenn wir jetzt das Erb irgendwo im Weltall suchen, im Universum suchen. Das ist nicht das, was die Bibel meinen tut mit Himmel. Mit Himmel meint die Bibel immer die Gegenwart Gottes. Also in der Gegenwart Gottes, bei Gott selber, ist das aufbewahrt. Und aus diesem Grund dürfen wir die Freude, die Zuversicht, die Gewissheit, die Sicherheit haben, das ewige Leben dürfen wir haben, sodass es wirklich wahr ist, was Jesus Christus in Johannes 11 sagen tut: ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, der wird immer da leben. So schön. Das ist das ganz, ganz grosse Geschenk, wo Petrus sagen tut: was fürchten wir uns dann noch vor denen, wo uns irdische Leben wegnehmen? Es lohnt sich trotzdem 100-mal, dem Gott nachzufolgen. Jesus Christus, sie Jünger dürfen sein, wo wir doch durch ihn die Sicherheit dürfen haben vom ewigen Leben. Und dann noch die Gewissheit, die aus Gottes Macht bewahrt werdet zur Seligkeit. Also das heisst, es ist nicht so, dass die Bibel uns jetzt in Aussicht stellen tut: okay, aber jetzt musst du irgendwie noch über die Ziellinie retten. Und das ist etwas, ob du das schaffst, ist völlig offen. Vielleicht sind ältere Geschwister die da. Es geht um Glauben leben. Ja, wie lebst du jetzt den Glauben angesichts des bevorstehenden Todes? Wie lebst du jetzt den Glauben, wenn du merkst, der Countdown vom irdischen Leben läuft. Wir haben eine Anweisung, wie wir den Glauben dürfen leben. Der Apostel Petrus sagt, die ihr aus Gottes Macht bewahrt werdet zur Seligkeit. Also Glauben leben im Countdown von unserem irdischen Leben bedeutet festhalten, Vertrauen auf Gottes Macht. Nochmal, wo er bewiesen hat bei der Schöpfung, dass er sagt, es werde und es wird. Wo er bewiesen hat bei der liebhaften Auferstehung von Jesus Christus, wo er ihn durch sein Wort auferweckt hat. Und wo er bewiesen tut bei jedem, der an ihn glaubt. Egal, ob er stirbt. Wo wir die Hoffnung und Zuversicht dürfen haben von einem liebhaften, ewigen Leben bei Gott. Und das ist Gott macht Gottes allein, wo uns so bewahren tut. Seine Gnade allein durch den Glauben, wo vorbereitet ist, dass sie offenbar werden zur letzten Zeit. Dass sie offenbar wird für alle spätestens dann, wenn Jesus Christus wiederkommen tut. Und so möchte ich uns alle einfach ermutigen. Ich hoffe, dass unser Glaube wieder ganz neu geweckt worden ist. Dass wir haben dürfen erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Dass uns Gott mit ihm wirklich alles geschenkt hat. Dass wir haben dürfen gestärkt werden im Glauben, indem dass wir hingewiesen worden sind auf die Macht Gottes, auf seine Kraft und seine Stärke. Und dass wir auf die Art und Weise ein verändertes Leben dürfen führen. Ein Leben, das nicht mehr prägt ist von der Furcht. Ein Leben, das sich nicht mehr erschrecken lassen muss, wie wir das ganz eindrücklich von diesen Christen von Indien gehört haben, von diesen Christen von China, die mitten in den schwierigsten Situationen, in teilweise lebensbedrohenden, existenzbedrohenden Situationen, Zuversicht und Hoffnung haben. Wie es so schön auch auf dem Plakat heisst von eurem Gemeindehaus, dass Gott der Gott ist, der uns Zukunft und Hoffnung schenken tut. Jeremia 29, Vers 11. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen dabei. Amen.